Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Nach 4 Jahren Hausarrest durfte der russische Regisseur Kirill Serebrennikow gestern überraschend von Moskau nach Hamburg fliegen, um seine Proben am Thalia-Theater abzuschließen. Ich bin gleich mit dem dortigen Intendanten Joachim Lux verabredet. Aus Kasachstan kommen nach wie vor nur vage Nachrichten. Wir sprechen mit einer Kennerin der kasachischen Kunstszene. Und im zweiten Teil unseres Fazits sind wir dann mit der neuen Präsidentin der Kultusministerkonferenz verabredet, Karin Prien. Und wir stellen den neuen Kulturausschuss des Bundestages vor. Es war eine Überraschung, die wohl niemand erwartet hat. Nach 4 Jahren Hausarrest und Reiseverbot durfte der russische Film-, Theater- und Opernregisseur Kirill Serebrennikow gestern das Land verlassen. Er ist von Moskau nach Hamburg geflogen, um seine Proben am Thalia-Theater fortzusetzen und abzuschließen. Denn am 22. Januar soll er dort die Lessing-Tage eröffnen. Über diese unverhoffte Wendung freut sich auch der Intendant des Thalia-Theaters, Joachim Lux. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, das bringt Sonne ins Gemüt, wie Sie vorhin gesagt haben.
Ja, damit hat kaum jemand gerechnet. Doch allen politischen und pandemischen Hürden zum Trotz hat das geklappt. Sie sind ja in Russland kein Unbekannter, wurden im vergangenen Herbst in St. Petersburg ausgezeichnet. Haben Sie, Herr Lux, in irgendeiner Weise nachgeholfen?
Also ich gestehe es, nein. Also höchstens vielleicht, dass ich in Russland einen gewissen Status habe durch die von Ihnen erwähnte Preisverleihung. Aber ansonsten, ich habe dann nicht im Hintergrund irgendwelche Strippen gezogen, sei es über den Hamburger Bürgermeister, wie vermutet wurde, oder über das Auswärtige Amt. Nein, das ist ein Vorgang, der sozusagen rein innerrussisch auf mirakulöse Weise geklappt hat.
Wie erleben Sie Kirill Serebrennikow jetzt? Wie geht's ihm nach 4,5 Jahren Hausarrest ohne Reisen nach Europa, vielen Inszenierungen, die er nur per Zoom proben konnte?
Naja, also Kirill Serebrennikow ist ein Mensch, der wirklich sehr, sehr, sehr besonders ist. Das habe ich in all den Jahren schon gemerkt, weil er nie, also in keinem einzigen Gespräch, sei es per Zoom oder live, auch nur andeutungsweise seine Situation beklagt hat, was jeder verstanden hätte, sondern er hat eigentlich immer nur über künstlerische Arbeit geredet, und so ist es jetzt auch. Er ist ein Mensch, der wie ein Maler vielleicht, der vollkommen fokussiert ist auf die Kunst, und wenn es ihm ermöglicht wird, wie jetzt, diese Kunst wieder ungebremst und ohne Einschränkungen auszuüben, dann ist er glücklich. Aber er arbeitet dann einfach. Er ist ein Kunst-Arbeiter, der froh ist, dass er das jetzt so genießen kann. Aber es überfordert ihn auch nicht, dass jetzt, man könnte sich ja vorstellen, da ist jemand, der darf plötzlich nach 4 Jahren überhaupt in ein Flugzeug, in einen Flughafen und oder in ein Theater plötzlich wieder, dass das einfach, wie wenn man im Krankenhaus lange lag, eine Überforderung der Sinne auch ist. Nee. Der ist einfach komplett bei sich und inszeniert jetzt.
Am Thalia, eine Novelle von Tschechow, Der schwarze Mönch. Wie wurde das denn bislang geprobt? Also das Ensemble war ja wohl in Moskau, in Serebrennikows Wohnung oder wie?
Genau. Ja, man muss da trennen. Also Serebrennikow war tatsächlich, ich glaube, 20 Monate im Hausarrest, das heißt mit elektronischer Fußfessel gebunden und konnte seine Wohnung nicht verlassen. Aber danach, nachdem er verurteilt war, wurde ja verurteilt auf 3 Jahre Haft auf Bewährung. Und das bedeutet, er konnte sich dann frei bewegen, außer er konnte sein Land nicht verlassen. Das heißt, wir haben die Schauspieler, und ich selbst war auch oft da, nach Russland gebracht, nach Moskau. Und dort haben wir im November und Dezember geprobt. Und die Vorstellung war eigentlich die, dass wir jetzt im Januar mit Hilfe eines Co-Regisseurs und mit Hilfe von digitalen Mitteln, also Zoom-Übertragungen, die Proben in Hamburg fortsetzen. Das hat er schon früher gemacht mit verschiedenen Opern. Das ist nur im Schauspiel ein eigentlich, ja, sagen wir mal, nahezu unmögliches Verfahren, weil Schauspiel einfach ganz anders funktioniert. Und deswegen sind wir besonders glücklich, dass er jetzt eben hier sein kann. Und wir hatten von vornherein eine doppelte Planung. Falls er kommen könnte, dann würden wir es so machen. Falls er nicht kommen könnte Dann werden unsere Schauspieler nochmal nach Moskau gefahren und jetzt kann er hier sein.
Ja, und wie war die Stimmung heute am ersten echten Probentag im Thalia-Theater?
Ja, es war unglaublich. Also es hat einfach einen riesen Applaus für ihn gegeben, weil das ist für uns alle natürlich ein Sieg der Freiheit. Und zwar durchaus nicht nur politisch auch, sondern es ist natürlich auch so, dass die Pandemie eine zusätzliche gigantische Restriktion war, als wir nach Moskau gefahren sind, war dort ein Komplett-Lockdown. Und wir fahren als Westler in den Komplett-Lockdown, um da Theater zu machen. Also Absurderes kann man sich ja kaum vorstellen. Ja. Und jetzt kommt er hierher. Ja, das ist ein Lebensmoment. Also es ist euphorisch, es ist glücklich, und dann fängt die konkrete Arbeit an und dann arbeitet man und vergisst auch das Glück, sondern jetzt geht es um die Wurst.
Vor einem Jahr hatte er seinen Posten als Theaterchef am international bekannten Gogol-Zentrum verloren. Seine Geldstrafe von umgerechnet 1,5 Millionen Euro, die hat er inzwischen beglichen. Zeigt die plötzliche Reisefreiheit denn jetzt eine grundsätzliche Wende in seinem Fall oder haben Sie weiter Sorge um ihn, wenn er zurückkehrt? Denn das will er ja.
Ja, die Frage ist berechtigt, vor allem wenn man wie Sie eine Sendung mit dem Titel Fazit leitet. Es gibt in dem Fall kein Fazit. Also man kann sagen, es gibt einen vorübergehenden Sieg der Freiheitlichkeit, nämlich er kann hier sein, aber das ist eine Art Sondergenehmigung für den Moment und er muss zurückkehren und er will auch zurückkehren und er wird auch zurückkehren.
Das ist sichergestellt, vorab besprochen?
Das ist, was sicher ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so besprochen, dass er zurückkehren kann. Also ein Teil der Auseinandersetzung oder der Fragen war, ob das ein One-Way-Ticket ist. Und da ist also ihm versprochen worden, dass es kein One-Way-Ticket ist. Das ist ihm aus privaten und persönlichen Gründen, aufgrund seiner Familie sehr wichtig und aber auch grundsätzlich. So dass wir davon ausgehen, dass er unmittelbar nach der Premiere wieder nach Russland zurückreisen kann. Und vom rein juristischen Prozedere ist es so, dass er im Grunde genommen, wenn nicht weitere Erleichterungen folgen oder Sondergenehmigungen erfolgen, dass er erst im Sommer 2023 seine Freizügigkeit wieder erlangt.
Mhm. Joachim Lux, Intendant des Hamburger Thalia-Theaters, über die plötzliche Reiseerlaubnis für den russischen Regisseur Kirill Serebrennikov. Seit gestern ist er in Hamburg. Danke Ihnen, Herr Lux.
Ja, gerne.
Fazit wird versuchen, Serebrennikov in den nächsten Wochen zu treffen. Und natürlich sind wir am 22. Januar auch bei der Eröffnung der Lessing-Tage und hören dann am Abend, wie er war, der schwarze Mönch. Wieder mal ist es ein Land in der Krise, das uns zur Frage bringt, wie geht es der Kulturszene dort, konkret in Kasachstan. Wir haben ausführlich über den blutigen Machtkampf berichtet. Präsident Tokajew hatte am Freitag Soldaten gegen Demonstranten eingesetzt, ihnen einen Schießbefehl erteilt, ohne vorherige Warnung. Noch immer ist die genaue Zahl der Todesopfer unklar. Tokajew spricht von 16 getöteten Sicherheitskräften. Das Gesundheitsministerium hatte am Sonntag von 164 Toten berichtet. An die 8000 Menschen sollen festgenommen worden sein. Christina Steinbrecher-Pfand ist eine international erfolgreiche Kuratorin, mit der wir jetzt sprechen wollen. Sie wurde 1983 in Kasachstan geboren, kam als 8-Jährige mit ihrer Familie nach Deutschland, hat in Großbritannien studiert und dann schnell in der Kunstwelt Karriere gemacht. Unter anderem hat sie die Art Moskau und die Vienna Fair geleitet. Ihr jüngstes Projekt ist die Plattform Blockchain Art. Ich habe sie kurz vor der Sendung in San Francisco erreicht. Guten Abend, Frau Steinbrecher-Pfand.
Ja, guten Abend und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Eines Ihrer ersten Ausstellungsprojekte in Kasachstan vor 15 Jahren drehte sich um zeitgenössische Videokunst. Sie kennen die kasachische Kunstszene sehr gut, haben Kontakt zu Menschen, die auch bei den Protesten dabei waren. Was hören Sie aktuell von Ihren Künstlerfreundinnen und Freunden, von Verwandten?
Ich bin sehr froh, denn heute Morgen, Montag, wurde das Internet für Zivilisten wieder geöffnet und ich konnte tatsächlich mit allen Freunden und Verwandten sprechen. Was die sagen, ist, dass die Lage sich etwas stabilisiert hat. Die konnten auch teilweise raus und warten praktisch auf weitere Anweisungen. Die machen sich gerade aktuell Sorgen um die Versorgung mit Lebensmitteln. Viele Supermärkte haben praktisch keine Lebensmittel mehr und warten auf Nachschub. Seit Mittwoch gab es kein Internet und ein Filmemacher ist tatsächlich auch gestorben in diesen Protesten. Was aus der Künstlerseite zu hören ist, dass denen mitgeteilt worden ist, dass die Regierung praktisch neue Annoncen machen wird, entweder heute oder morgen in Richtung, was sie der Bevölkerung anbieten. Also welche neuen Maßnahmen es geben wird, auch um Bevölkerung zufriedenzustellen. Aber alle warten jetzt, was das denn sein wird.
Wir wissen hier ja nur wenig über die zeitgenössische Kunstszene in Kasachstan. Wie in Belarus und der Ukraine ist es eben jetzt wieder ein Konflikt, der uns aufmerksam macht. Wie müssen wir uns diese Szene dort vorstellen?
Also Anfang der 90er war das Headquarter von George Soros, das George Soros Center für zeitgenössische Kunst, war in Almaty. Und das war zuständig praktisch für den gesamten zentralasiatischen Bereich. Und dort wurde ein Archiv zusammengestellt. Und die Leiterin war Valeria Ibraiva, die das mit großer Hingabe geführt hat. Das wurde dann vor, ich glaube, 6 Jahren dann geschlossen. Und das führte praktisch zu einem großen Verlust eines Knotenpunktes dort. Aber da Kasachstan auch einen Boom und einen Reichtum auf der Privatseite erfahren hat, gab es da verschiedene andere Initiativen, die gestartet worden sind. Also private Kunstzentren, private Galerien, die gearbeitet haben und die eben Künstler aus Zentralasien, auch für Zentralasien, ausgestellt haben. Auf der Künstlerseite gibt es halt Künstler, die seit der Sowjetunion, also seit in Zeiten der Sowjetunion gearbeitet haben, die klassisch ausgebildet sind und die dann praktisch Ende der 80er Jahre angefangen haben, sich mehr die zeitgenössische internationale Kunst anzusehen, die sehr zeitgenössisch arbeiten, die auch international ausgestellt haben. Ob das jetzt Erbusin Meldybekov ist, oder Galim und Suarez Madanov, die haben auch auf verschiedenen Venedig-Biennalen ausgestellt. Erbusin Meldybekov hat eine große Skulptur gehabt in Moskau noch vor wenigen Jahren, also unterstützt von der Garage im Gorki-Park. Also es gibt verschiedene zeitgenössische Stimmen oder auch auf eine weibliche Künstlerin, Fotografin, Filmemacherin, Almagul Meldybaeva, die ein großes Renommee hat, also Fotografin ist, die zwischen den Niederlanden und den USA lebt und jetzt sich viel auch ausgetauscht hat über die Situation in Kasachstan. Aber es gibt halt durch diesen Verlust des George Soros Centers gibt es praktisch kein in der Form konzentriertes Arbeiten und kein ein Archiv mehr.
Mhm. Kasachstan ist ja insgesamt wesentlich reicher als zum Beispiel Belarus. War es denn für Künstlerinnen und Künstler auch freier?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann nicht sagen, dass es auf der politischen Seite freier war. Also 2016 habe ich das Art Bud Fest in Almaty kuratieren dürfen, bin eingeladen worden und habe ein Straßenfestival, ein Kunstfestival der zeitgenössischen Kunst gemacht im Sommer und zusammengearbeitet mit kasachischen Künstlern und mit internationalen Künstlern, die ich eingeladen habe. Und da war mir das Arbeiten praktisch relativ recht frei. Also ich durfte selber einladen, wen ich wollte und auch, sagen wir mal, Themen bearbeiten, wie ich wollte. Und das wurde geschätzt. Aber da es kein breites Medienrenommee oder Medieninteresse gab, war das praktisch so als Parallelkultur wurde das abgearbeitet. Ja? Mhm. Aber auf jugendlicher Seite und auf junger Seite, die praktisch sich immer mehr öffneten und auch immer besseres Englisch sprachen, interessierte sie das schon sehr. Aber auf der Künstlerseite, ich kann nicht sagen, dass über die letzten 20 Jahre Künstler gerade in ihrem eigenen Land besonders stabil lebten, sage ich mal. Ja. Die Situation hat sich für die eigentlich nicht grundsätzlich verbessert. Das kann man nicht sagen. Es wurden eher Künstler gefördert, die klassisch dem Politikspektrum mehr entsprachen, also mehr Landschaftsarbeiten machten, mehr Arbeiten zu den klassischen nationalen Themen machten. aber nicht Künstler, die im internationalen, mehr im kritischen Geiste arbeiten. Die haben weniger Ausstellungen erfahren, weniger wurden die gesammelt und grundsätzlich weniger Unterstützung erfahren.
Los ging das ja mit den Protesten gegen die Erhöhung der Benzinpreise. Inzwischen sieht es so aus, als richte sich der Protest generell gegen die despotische Regierung. Präsident Tokajew will ja an diesem Dienstag sein neues Parlament vorstellen. Worauf kommt es jetzt an in diesem Konflikt? Was hoffen die Menschen und was befürchten sie?
Ich glaube, das ist das, worüber ich und die Bewohner Kasachstans uns am meisten entzündet haben. Seit Mittwoch war ja das Internet komplett abgestellt und dass die Stimme des Volkes praktisch komplett abgestellt worden ist. Und es kommt wirklich darauf an und die Proteste, das ging wirklich als Arbeiterproteste los, auch im Westen von Kasachstan, wo auch Öl gewonnen wird und wo Ressourcen gewonnen werden, wo man sich die Frage stellte, wie kann das sein, dass diese hohen Preise verlangt werden, wenn wir doch die Nation von Öl und Gas sind. Und dass man praktisch diese Stimmen auch hört und dass man mit denen zusammenkommt und verhandelt.
Aber wenn sich den Arbeitern jetzt auch die Intellektuellen anschließen, die Kunst- und Kulturszene, steht Kasachstan dann ein ähnlicher Braindrain bevor, wie wir das in Belarus erlebt haben?
Ich vermute leider schon. Also es sind ja schon viele sind aus Kasachstan ausgereist. Viele, die konnten, ob das über Stipendien, über Studiengänge und so weiter, sind tatsächlich aus Kasachstan schon ausgereist. Und bisher war die Situation relativ stabil, sagen wir mal. Und jetzt gibt es einen großen Schrecken natürlich. Und natürlich haben sich viele meiner Freunde auch Protesten in der Stadt angeschlossen. Und haben natürlich ihre Bevölkerung auch unterstützt. Und da ist die Frage, wird es Repressalien geben? Ja? Werden die über Gesichtserkennung die Leute benennen wollen, die dort auf die Straße gehen? Wird es Repressalien gegen die geben? Wird es entweder Haftstrafen oder andere Strafen geben für die Leute, die ihre Meinung durch Teilnahme eines Protests ausgedrückt haben? Das sind halt Fragen. Wenn es darauf keine eindeutigen Antworten gibt, natürlich werden wir ein Brain Drain sehen.
Was wissen Sie bereits über die tausenden Verhafteten?
Leider noch gar nichts. Also ich habe halt nur gehört, dass geschossen wurde und dass es halt viele Verletzte und viele Tote gab. Aber von den Inhaftierten hat sich noch keiner äußern wollen. Also ich habe auch versucht zu sprechen und ich konnte weder über Telegram noch über WhatsApp konnte ich sprechen. Also die Verbindung ist dann nicht durchgegangen. Wir konnten halt nur schreiben. Und da haben die alle Freunde gesagt, ja, wir unterhalten uns später, wir können gerade nicht schreiben.
Wie deuten Sie das?
Dass es natürlich Angst gibt vor Repressionen, Angst, sich konkret auszudrücken, ohne dass man weiß, wie es tatsächlich weitergeht. Also viele junge Leute sind auf die Straße gegangen. Und was heißt das jetzt? Werden die jetzt verfolgt werden, dass sie auf die Straße gegangen sind? Werden die ihre Arbeitsplätze verlieren zum Beispiel? Wird denen nicht erlaubt, weiterhin, weiß ich nicht, Filme zu drehen oder auszustellen? Also welche Konsequenzen wird deren Zivilisation praktisch haben für sie und für ihr Leben dort? Ohne das zu wissen, wird sich, glaube ich, jetzt erstmal keiner äußern.
Christina Steinbrecher-Pfand, international erfolgreiche Kuratorin zeitgenössischer Kunst. Sie ist Kasachstan nicht nur aus familiären Gründen sehr verbunden. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke wirklich für Ihr Interesse. Das Land ist riesig. Es gibt 19 Millionen Menschen. Es gibt unglaublich viele tolle Menschen in Kasachstan. Und deswegen ist es wichtig, denen auch wirklich eine Stimme zu geben und über die zu informieren. Deswegen danke für Ihr Interesse.
Danke Ihnen. Eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern hat vor 100 Jahren der brasilianischen Kultur den Weg in die Moderne geöffnet. Dieses Ereignis, das als Woche der modernen Kunst in die Annalen einging, wird in diesem Jahr in ganz Brasilien gefeiert. Die Festlichkeiten dienen jedoch nicht nur der Erinnerung, sie sind auch eine Demonstration gegen die kulturfeindliche Politik der Regierung Bolsonaro. Das Hauptereignis der brasilianischen Kultur fand in São Paulo statt, die Woche der modernen Kunst. Sie markierte den Beginn der Bewegung des Modernismus, die unsere Kultur und das ganze Land revolutionierte.
Das geschah 1922 und wird heute, wie in diesem offiziellen Trailer, als ein kulturelles Jahrhundertereignis gefeiert. Die Woche war damals eigentlich eine sehr begrenzte Veranstaltung von ein paar Dutzend Künstlerinnen und Künstlern, Schriftstellern und Musikern. Und sie war als Bruch mit dem herrschenden Kulturkonservatismus bei Publikum und Medien sehr umstritten. Doch ihre Auswirkungen waren enorm. Flavio Wolf de Aguiar, Schriftsteller und Professor für brasilianische Literatur.
Obwohl sich in dieser Semana eine Gruppe von sehr unterschiedlichen Intellektuellen zusammenfand, einte sie ein Ziel: die Erneuerung und Demokratisierung der Kultur. Sie war wirklich ein Signal der Resistenz und der kulturellen Freiheit in einer für Intellektuelle sehr bornierten Atmosphäre.
Die zahllosen Feierlichkeiten, die von São Paulo, der Wirtschafts- und Kulturmetropole, ausgehen und im ganzen Land bis Ende des Jahres andauern werden, wollen jedoch nicht nur den Aufbruch der brasilianischen Kultur in die Moderne würdigen. Auch sie sind ein Akt des Widerstands.
Heute erlebt die brasilianische Kultur wieder eine sehr schwierige Zeit, seit dieser fanatische Präsident Jair Bolsonaro an der Regierung ist. Deshalb hat jede Art von progressiver, engagierter Kultur Protestcharakter, ist Ausdruck der Auflehnung gegen diese Antikulturpolitik.
Der ultrarechte Präsident hat bereits bei Amtsantritt 2018 der linken Kultur den Kampf angesagt und seither versucht, alle mühsam erstrittenen Werte von gesellschaftlicher und kultureller Diversität zu unterdrücken und ein extrem konservatives Weltbild zu verbreiten. Dagegen richten sich die landesweiten Aktivitäten, ganz im Sinn der Semana de Arte Moderna vom Februar 1922.
Die Gesellschaft steht auf. Die Kultur der 1922er eröffnet neue Wege in ganz Brasilien. Eine neue Poesie, eine neue Musik, eine neue Kunst, ein neues Theater.
Der Aufbruch von vor 100 Jahren dient heute dazu, an die ursprünglichen Werte der Modernisierung zu erinnern. Sie wurden damals von Mario de Andrade, dem Wortführer der Bewegung, formuliert. Er wollte ein Bewusstsein für eine brasilianische Kultur entwickeln. Flavio Wolf de Aguiar.
Quiere decir, estar en contacto con las raíces.
Das heißt, eine Verbindung zu den autochthonen Ursprüngen Brasiliens herstellen, den afro-brasilianischen Wurzeln und vor allem den kulturellen Wurzeln unserer indigenen Völker. Sie wurden bis dahin verachtet und die Bewegung entdeckte nun ihre Werte für die moderne Kultur, die sich vom herrschenden Kulturkanon befreite.
Als Brasilidade, als eigenständige Kultur Brasiliens, wird sie seither weltweit geschätzt und in dieser einzigartigen Manifestation verbreitet. Allein das Kultursekretariat von São Paulo hat 100 Veranstaltungen angekündigt, während in Rio de Janeiro das Nationalmuseum wegen der Vernachlässigung durch die rechte Stadtverwaltung in Flammen aufging, wird in São Paulo das Museum Mario de Andrade aufwendig restauriert. Andere Museen, Kunstinstitute und Galerien im ganzen Land beteiligen sich mit programmatischen Ausstellungen unter dem Motto Brasilidade und Postmoderne. Noch einmal Flavio Wolf de Aguiar.
Der zentrale Gedanke all dieser Manifestationen ist die Dezentralisierung der Feierlichkeiten. Die Regierung von São Paulo will die Ereignisse deshalb bis in den letzten Winkel des riesigen Gebiets verbreiten, durch Wanderausstellungen und Konzertreisen zum Beispiel. Und schließlich ist eine Tournee von Musikgruppen durch Lateinamerika geplant, um an die Woche der modernen brasilianischen Kunst zu erinnern.
Ein historisches Ereignis als Widerstand gegen die kulturfeindliche Politik der Bolsonaro-Regierung. Auf Brasilien schaute für Fazit Peter B. Schumann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Los Angeles sind die Golden Globes verliehen worden. Als bester Film wurde The Power of the Dog ausgezeichnet. Auch dessen Regisseurin Jane Campion wurde geehrt. Steven Spielbergs Neuinterpretation der West Side Story gewann einen Golden Globe in der Kategorie Bestes Musical oder Comedy. Katharina Wilhelm.
Als bester Hauptdarsteller in einem Spielfilm wurde Will Smith ausgezeichnet für King Richard. Nicole Kidman gewann in der Kategorie Drama als beste Hauptdarstellerin für Being the Ricardos. Als beste Comedy-Serie wurde Hacks ausgezeichnet. Beste Serie im Bereich Drama wurde Succession. Auch ein Deutscher konnte einen Golden Globe auf sich verbuchen. Der Musikkomponist Hans Zimmer gewann einen Preis für die Musik des Science-Fiction-Dramas Dune. Es ist sein dritter Golden Globe.
Die Verleihung wurde diesmal nicht im Fernsehen übertragen. Hintergrund ist vor allem die Kritik wegen fehlender Diversität bei den Golden Globes. Ein Problem, das auch in Deutschland stärker angegangen werden sollte, meint die künstlerische Leiterin des Schauspielnetzwerks Label Noir, Lara Sophie Milagro. Als mögliches Vorbild verwies sie im Deutschlandfunk auf die britischen Filmpreise BAFTA.
Ich glaube, es war 2019, dass die diese Diversitätsstandards eingeführt haben, dass also bestimmte Dinge gegeben sein müssen im Hinblick auf Diversität, Besetzung vor und hinter der Kamera, bestimmte Standards eingehalten werden müssen, damit zum Beispiel eine Produktion für die BAFTA relevant ist. Und das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die dazu führt, dass es diverser wird vor und hinter der Kamera. Man muss es einfach machen und nicht so viel darüber reden, was man machen sollte.
Lara Sophie Milagro, Schauspielerin und künstlerische Leiterin des Schauspielnetzwerks Label Noir in Berlin. Hamburgs Bürgermeister Tschentscher hat die Elbphilharmonie als Leuchtturm der Musik- und Kulturstadt Hamburg gewürdigt. Das Konzerthaus stehe gleichermaßen für die maritime Tradition und den Aufbruch ins 21. Jahrhundert, sagte der SPD-Politiker anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Institution, das morgen gefeiert wird. Das Festkonzert mit Musik des 20. und 21. Jahrhunderts wird live gestreamt. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt will die Idee einer Parlamentspoetin oder eines Parlamentspoeten vorantreiben. Das sei ein toller Vorschlag, den der Bundestag unbedingt weiter verfolgen sollte, sagte die Grünen-Politikerin in Berlin. Poesie könne dazu beitragen, einen neuen diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache zu öffnen. Die Idee des Parlamentspoeten geht auf die Autorinnen Simone Buchholz und Mithu Sanyal sowie den Autoren Dimitri Kapitelmann zurück. Als Beispiel verweisen sie auf Kanada, wo mit Louise Burness-Hawf seit Anfang 2021 eine solche Position bereits zum 9. Mal besetzt ist.
Seit Jahresbeginn ist Schleswig-Holsteins Bildungsministerin, die CDU-Politikerin Karin Prien, die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Und somit ist sie unter anderem dafür zuständig, die Folgen der Corona-Pandemie an den Schulen zu managen. Keine leichte Aufgabe, denn hier liegt vieles im Argen, zum Beispiel im Bereich der kulturellen Bildung. Guten Abend, Frau Prien.
Guten Abend, Frau Bürger.
2 Jahre Pandemie haben gezeigt, dass Kultur an den Schulen so gut wie keine Rolle mehr spielt. Es wird versucht, die Schülerinnen und Schüler in den Kernfächern zu unterrichten. Aber Kunst- und Musikunterricht finden oft gar nicht mehr statt. Auch Theater- und Foto-AGs oder Aktivitäten außerhalb der Schule gibt es an vielen Orten gar nicht mehr. Konzert, Theater, Museumsbesuche, das liegt alles auf Eis. Brauchen Kinder und Jugendliche in der Pandemie nicht gerade kulturelle Anregungen, einen kreativen Ausgleich zum Büffeln?
Ja, unbedingt brauchen sie das. Ich glaube, wer sich vor Augen führt, dass Kinder und Jugendliche in besonderem Maße an der Pandemie und deren Bewältigung leiden, der weiß, dass sie auch Medien brauchen, mit denen sie das bewältigen können. Und die Kultur spielt da eben eine ganz große Rolle. Kunst spielt eine Rolle, Musik spielt eine Rolle als Möglichkeit, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und deshalb, und da würde ich Ihnen dann ein bisschen widersprechen, Kunst- und Musikunterricht finden halt, ich kann jedenfalls für mein Bundesland sprechen, in vollem Umfang statt. Und
In Berlin ist das zum Beispiel nicht so.
Ja, das ist bei uns anders. Und auch der Besuch sogenannter außerschulischer Lernorte, und dazu gehören auch die Theater und die Konzerte und Museen und so weiter, den haben wir sehr früh privilegiert, schon vor den Sommerferien und auch nach den Sommerferien haben all diese Veranstaltungen und diese Besuchsmöglichkeiten weiter stattgefunden.
Schauen wir aber auf die anderen, da wo das nicht stattfindet.
Ja.
Also singen, malen, gestalten, Instrumente lernen, das sind ja alles Kompetenzen, mit denen Kinder und Jugendliche während der Pandemie auch sinnvoll und freudig ihre Freizeit gestalten könnten. Wenn sie da von der Schule gar nicht herangeführt werden, dann verkümmern viele Potenziale. Vor welchem Problem stehen die Schulen, in denen das nicht stattfindet?
Naja, vor allem stehen die Kinder vor einem Problem und die Jugendlichen, denn sie brauchen die Möglichkeit, sich über Kunst auszudrücken, über Kultur Bewältigungsmechanismen zu haben. Und deshalb halte ich das für absolut entscheidend, dass Kinder und Jugendliche diesen Zugang haben.
Was können Sie denn jetzt in Ihrer Rolle als Präsidentin der Kultusministerkonferenz konkret tun, damit das auch in anderen Bundesländern funktioniert? Und
also nächstes Mal ist es ja so, dass die Präsidentin der Kultusministerkonferenz koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern. Insofern kann ich viele Dinge anregen und wir werden zum Beispiel auch anregen, dass sich die KMK in diesem Jahr nochmal auch mit den neuen Empfehlungen zur kulturellen Bildung beschäftigt. Und wir werden einen großen Kongress zur kulturellen Bildung im Zusammenhang mit der KMK-Sitzung im März in Lübeck durchführen. Und ich werde insgesamt versuchen, auch die Schnittstelle zwischen Kultur und Bildung in der KMK zu stärken und den Austausch über diese Themen zu verstärken.
Was sind denn zum Beispiel diese neuen Empfehlungen?
Na, die müssen jetzt erarbeitet werden. Wir haben die Möglichkeit dabei, auf jetzt über 10 Jahre Zusammenarbeit etwa mit der Mercator-Stiftung, aber auch viele Programme, die Bund und Länder gemeinsam durchgeführt haben. Ich nenne mal Kultur macht stark zum Beispiel, aber auch die Kulturschulprogramme, die es in vielen Bundesländern gibt, auszuwerten und nochmal neu zu definieren, welche Bedeutung kulturelle Bildung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, aber übrigens auch für unser demokratisches Gemeinwesen hat.
BildungsforscherInnen weisen ja auch immer wieder darauf hin, dass die Schulen mehr kreativen Input brauchen. Wie ließen sich denn Kooperationen mit Kulturinstitutionen stärken? Also da ist ja während der Pandemie bei Museen und Theatern sehr viel geschehen, was Online-Projekte für Kinder und Jugendliche angeht. Aber es gibt sehr wenig Kooperationen bundesweit.
Also ich kann da auch einfach mal beispielhaft aus meinem Bundesland erzählen. Wir haben ja quasi die Zusammenarbeit zwischen Kultureinrichtungen, Kulturschaffenden, Künstlerinnen und Künstlern in Schleswig-Holstein institutionalisiert, indem wir in jedem Kreis einen, das ist ein bisschen ein blöder Begriff, aber einen Kulturfachberater haben, der nichts anderes tut, als mit seiner Stelle diese Netzwerke zwischen Schulen und Kultur zu pflegen und auszubauen. Wir haben auch sogenannte Kulturvermittler in den Schulen. Das sind also Menschen, die als Künstlerinnen und Künstler arbeiten oder am Theater, in der Musik und die in die Schulen gehen und mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten. Wir haben zum Beispiel auch das Fach Darstellende Spiel jetzt als Fach an unserer Universität in Flensburg, dass Lehrkräfte studieren können. Wir haben Darstellendes Spiel als Schulfach, haben wir dafür auch Lehrpläne entwickelt und wir motivieren und ermutigen die Lehrkräfte in unseren Lehrplänen, die heißen bei uns Fachanforderungen, eben sehr stark, auch die außerschulischen Lernorte, auch wieder so ein etwas sperriger Begriff, aber damit sind eben auch Museen, Galerien, Theater und viele andere Kulturinstitutionen gemeint, die auch zu nutzen und in den Unterricht mit einzubeziehen, gemeinsame Projekte zu machen. Dazu gehören übrigens auch die Gedenkstätten und Erinnerungsorte in unserem Land. Und so versuchen wir, diese Vernetzung und Verknüpfung in die Schulen hineinzutragen und sind damit auch recht erfolgreich.
Sie haben angekündigt, das digitale Lernen auch zum großen Thema Ihrer Präsidentschaft zu machen. Was werden die dicksten Bretter sein, die Sie da durchbohren müssen, um schnell grundsätzliche Defizite zu verändern?
Ja, wir haben ja in den letzten 2 Jahren nachvollziehbarerweise sehr viel über Technik gesprochen und über die Frage, wie viele Geräte hat wer, Schüler, Lehrkräfte und wie sieht die technische Ausstattung in den Schulen aus. Aber in Wahrheit geht es natürlich bei einer Kultur der Digitalität um viel mehr, nämlich um die Frage, wie kann ich eigentlich sinnvoll die ganzen digitalen Tools, die wir haben, wie kann ich die eigentlich so einsetzen, dass sie tatsächlich auch einen Mehrwert bringen für Kinder und Jugendliche, jetzt jenseits der Frage, ob wir in einer Notsituation Distanzunterricht anbieten müssen oder eben nicht. Es geht um die Frage des sinnvollen pädagogischen und didaktischen Einsatzes. Und es geht darum, Lehrkräfte zukünftig in allen Phasen der Lehrerausbildung so auszubilden, dass sie das auch wirklich beherrschen.
Wie wollen Sie das schaffen?
Naja, es geht natürlich darum, an den Hochschulen, also in der ersten Phase der Lehrerausbildung, im Vorbereitungsdienst und später auch in der Fort- und Weiterbildung Module so zu verankern, dass es für Lehrkräfte eine Selbstverständlichkeit wird, mit digitalen Medien zu arbeiten, pädagogisch sinnvoll zu arbeiten. Und dann, glaube ich, können wir das gut schaffen.
Eltern und Schülerinnen sitzen auf Kohlen. Wenn Sie schnell sagen, hat man trotzdem das Gefühl, das wird ein Prozess von 10 Jahren sein.
Nee, das glaube ich nicht. 10 Jahre wäre auch viel zu lang, aber dass es am Ende einige Jahre dauern wird, bis wir sozusagen eine neue Kultur der Digitalität in den Schulen haben, muss jedem klar sein. Das sind riesige Schulentwicklungsprozesse, die wir in Gang gebracht haben, die laufen. Aber sie machen das ja nicht, indem sie den Schalter an- und ausknipsen, sondern sie müssen ja im Mindset der Lehrkräfte etwas verändern und sie müssen ihnen auch neue Kompetenzen vermitteln, die sie mancherorts bisher nicht hatten. Aber um das jetzt wirklich flächendeckend bei allen Lehrkräften so umzusetzen, da brauchen sie ein paar Jahre tatsächlich, bis das, sagen wir, den Qualitätsanforderungen entspricht, die wir uns da wünschen. Die KMK hat ja dazu jetzt auch ihre Digitalstrategie fortgeschrieben unter dem Titel Lehren und Lernen in der digitalen Welt. Und die Wissenschaftler unserer ständigen wissenschaftlichen Kommission haben uns dazu auch einiges in unser Pflichtenheft geschrieben. Und das wollen wir jetzt so schnell wie möglich, aber eben auch in einem Zeitraum, in dem den das eben nun mal dauert, solche Transformationsprozesse zu betreiben, auch umsetzen.
Bleibt die kulturelle Bildung in der Pandemie auf der Strecke? Das haben wir Karin Prien gefragt, die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Frau Prien, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Frau Bürger. Ihnen auch und alles Gute.
In den Plenarsitzungen des Bundestages wird es diese Woche zum ersten Mal auch um die kulturpolitischen Ziele der neuen Bundesregierung gehen. Am Donnerstag wird diese Aussprache sein. Bereits konstituiert hat sich der Kulturausschuss des Bundestages, korrekt der Ausschuss für Kultur und Medien. Er kontrolliert die kulturpolitische Arbeit der Bundesregierung, dabei vor allem die Förderpolitik, aber auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wie die reformiert werden soll und wie die Zukunft der Deutschen Welle aussieht. Jürgen König ist Kulturkorrespondent in unserem Hauptstadtstudio. Ja, wie setzt sich der neue Kulturausschuss zusammen?
Das richtet sich nach dem Wahlergebnis, heißt konkret, die SPD hat 6 Sitze, CDU-CSU 5, die Grünen 3, AfD und FDP je 2 und die Linke 1 Sitz. Das sind dann insgesamt 19 Mitglieder, 8 Frauen, 11 Männer. Und die haben alle zusammen am 15. Dezember Katrin Budde von der SPD einstimmig zur Vorsitzenden gewählt.
Und wer von den 19 könnte jetzt zu den prägenden Köpfen dieses Ausschusses werden?
Also Katrin Budde führte den Vorsitz schon in der letzten Legislaturperiode. Sie ist Diplom-Ingenieurin für Arbeitsgestaltung, 56 Jahre alt, kommt aus Sachsen-Anhalt, war dort Wirtschaftsministerin und wurde 2017 in den Bundestag gewählt. Sie hat diesen Ausschuss, sagen wir mal, solide geleitet, aber ohne jetzt wirklich auf brillante Weise in Erscheinung zu treten. Ich will sie jetzt auch nicht mit Namen überschütten, deswegen greife ich nur mal einige heraus. Die Unionsfraktion hat für ihre 5 Sitze gleich 4 Juristinnen und Juristen entsandt, darunter Annette Wittmann-Mautz, die war in der letzten Bundesregierung im Kanzleramt Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration. Mhm. Und Marco Wanderwitz, der es als Ostbeauftragter in der letzten Bundesregierung ja doch zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat. Er war, sagen wir mal, um eine pointierte Redeweise nicht verlegen. Die Grünen entsenden unter anderem die Rechtsanwältin Awed Tesfaye Jesus. Sie wurde 1974 in Eritrea geboren, kam als 10-Jährige mit ihrer Familie nach Deutschland. Berufsbilder, die jetzt unmittelbar mit den Künsten zu tun haben, gibt es im neuen Kulturausschuss eher wenige. Zum Beispiel Anniko Merten von der FDP, eine Kunstwissenschaftlerin, Lehrbeauftragte an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Für die AfD sitzt unter anderem, wie schon auch in den letzten Jahren, der Philosoph Marc Jongen im Kulturausschuss. Und die Linke schließlich wird durch Jan Korte vertreten, Politikwissenschaftler, Historiker, seit 2005 schon dabei, also wirklich ein alter Hase, unter anderem auch für Medienpolitik zuständig, auch eher ein Meister der zugespitzten Rede. Auch das könnte interessant werden.
Mhm. Was ist denn jetzt von diesem Ausschuss an Impulsen zu erwarten oder auch zu erhoffen?
Also das hängt ganz davon ab, was Claudia Roth, die neue Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, was sie programmatisch so vorgibt. In der letzten Legislatur war Monika Grütters als Kulturstaatsministerin sehr aktiv, auch eine absolut dominante Figur. Der Bundestagsausschuss für Kultur und Medien wirkte da eher als eine Art Begleitinstitution, trat nur wenig als eigenständiger Ideengeber in Erscheinung. Es gab auch nicht wirklich viele flammende Reden, auch keine großen Rednerinnen und Redner zu Kultur und Medien im Bundestag. Das war zum Beispiel in der Legislatur davor noch deutlich anders, zum Beispiel mit diesen ja sehr ambitionierten Kulturpolitikern wie Sigmund Ehrmann von der SPD, Vorsitzender von 2014 bis 2017. Solchen Glanz gab es in den letzten Jahren nicht, aber das könnte sich ändern. Es sind, wie gesagt, profilierte und auch wirklich lustvoll und streitfreudige Leute dabei.
Und welche Konflikte zeichnen sich ab, etwa mit dem AfD-Politiker Marc Jung?
Marc Jung hat sich schon früher über die Amtsführung der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth beschwert, hat ja damals, ich glaube 2018 war das, vorgeworfen, das Neutralitätsgebot ihres Amtes missachtet zu haben. Marc Jung hat über Claudia Roth als Kulturstaatsministerin in einer Pressemitteilung geschrieben, mit ihr werde, Zitat, die Kultur endgültig zum Spielball grün-linker Ideologie. Und er hat das dann begründet, hat geschrieben, Kultur als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern, was ja nicht nur die Grünen wollen, aber für sie ist das sehr wichtig. Er sieht darin nichts anderes als eine, Zitat, grundgesetzlich garantierte Ideologieförderung. Oder er schreibt an der Herstellung von Barrierefreiheit, Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Also damit würde diese grundgesetzlich garantierte Ideologie gefördert. Marc Jung hat auch kritisiert die zentrale kulturpolitische Rolle von Opernhäusern, Museen, Theatern. Die werde zugunsten der freien Szene quasi ausgeblendet. Oder anderes Beispiel mit der Förderung unabhängiger Verlage. Damit werde Klientelpolitik betrieben und so weiter. Der Vorwürfe gibt es viele. Claudia Roth vermutlich wird um Antworten nicht verlegen sein. Sie hält Konflikte gut aus und ja, die könnte es geben, in der Tat.
Am Mittwoch trifft sich der Kulturausschuss mit der neuen Staatsministerin Claudia Roth. Was werden denn jetzt als Staatsministerin für Kultur und Medien ihre inhaltlichen Schwerpunkte tatsächlich sein?
Also ich glaube, neu wird sein, dass da jemand in diesem Amt zum ersten Mal überhaupt das Thema Nachhaltigkeit angeht. Also Nachhaltigkeitskriterien entwickelt, zum Beispiel bei Großprojekten wie neuen Museen zum Beispiel. Also das Museum der Moderne in Berlin wäre zu nennen oder auch das Humboldt-Forum, das zwar schon fertig ist, aber unter Nachhaltigkeitskriterien doch sehr kritisch gesehen werden muss. Claudia Roth hat mehrfach betont, Green Culture, das sei kein Schlagwort, sondern ein Auftrag. Also das wird sie schon in den Mittelpunkt rücken. Die stärkere Kontrolle von sozialen Medien ist hier wichtig, also mit Blick auf Hass, verbale Gewalt bis hin zu Morddrohungen. Und dieser ganze Themenkomplex Beutekunst, Umgang mit Kolonialismus, Restitution von Kulturgütern, das ist Claudia Roth sehr wichtig. Sie hat ja schon eine Art Bestandsaufnahme aller deutschen Museen und Wissenschaftseinrichtungen angekündigt, wie es ganz ähnlich auch schon Monika Grütters gemacht hatte. Und damit sind wir auch bei den Kontinuitäten, die es geben wird. Viele kulturpolitische Linien von Monika Grütters wird Claudia Roth weiterführen. Vielleicht die wichtigste oder das wichtigste Kontinuum Monika Grütters. Sie hatte sich ja regelrecht zu einer Art Schutzmacht für den Kulturbetrieb etabliert in Corona-Zeiten. Und das wird auch Claudia Roth sein wollen.
Jürgen König über den neuen Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages. Vielen Dank.
Gern.
Und was die gedruckten Feuilletons an diesem Dienstag beschäftigt, sichtet jetzt Hans von Trotha.
Von wem wollen wir uns die Welt erklären lassen? Vom Feuilleton? Von Streamingportalen? Oder von der Literatur vielleicht? Fangen wir mit Letzterer an. Gleich doppelt huldigt das FAZ-Feuilleton dem französischen Schriftsteller Michel Houellebecq anlässlich des Erscheinens eines neuen Romans. Niklas Bender bespricht die deutsche Übersetzung eines Sammelbandes, mit dem einst, wie es heißt, in Frankreich Houellebecqs literarische Kanonisierung begann. Lyrik lügt niemals, behauptet die Überschrift, fragt aber gleich nach, doch wie steht es um den Rest? Wir lernen, dass die Lyriker Lamartine und Baudelaire Houellebecq massiv geprägt haben. Das vollständige Zitat lautet dann, die Lyrik lügt niemals, denn sie ist dem Augenblick am nächsten. Sie ist die reine Intuition des Augenblicks. Berühmt geworden ist Houellebecq aber als Romancier. Edo Rehns ist vor allem über eine Bemerkung im Dank des neuen Romans gestolpert. Ich bin, heißt es da, glücklicherweise gerade zu einer positiven Erkenntnis gelangt, wobei offen bleibt, um welche es sich handelt. Es könnte, befürchtet Edo Rehns nun, das letzte Wort sein, denn, zitiert er weiter, für mich ist es Zeit, aufzuhören. Und so resümiert Rehns in der FAZ, sollte er diese Drohung, denn als solche wird man es aufzufassen haben, wahrmachen, dann wäre vielleicht noch Folgendes zu sagen. Michel Houellebecq hat so ziemlich das Äußerste an Skeptizismus vollbracht, was man einem Gegenwartsschriftsteller noch zutrauen mag. Und womöglich letztmals wird man Zeuge, wie ein gewaltig überlegenes Gehirn sich eines Daseins bemächtigt, auf dem wohl bald gar kein Segen mehr ruht. So viel zur Literatur. Gestreamt ragt im Bereich der Welterklärung nach Meinung von Alexander Gorko und Nils Minkmar eine HBO-Serie heraus, die sie in der Süddeutschen unter dem Motto Lob der Arschgeigen feiern. Succession, lesen wir, spart sich Klischees von einfachen Menschen mit goldenem Herzen, hier sind vielmehr alle auf ihre jeweils eigene Art schlimm. Diese feine Linie zwischen politischer Relevanz und komischer Absurdität hält die Serie. Sie zeige, heißt es in der SZ-Laudatio, eine umfassende Perspektive auf das Leben des oberen 1% der Superreichen, denen die Ungleichheit der Verhältnisse ebenso naturgegeben erscheint wie etwa einem Schweizer die Alpen. Hier würden der digitale Kapitalismus und seine Freunde vollkommen schonungslos dekonstruiert, in einer Hochklassigkeit, die sich alle linken Kräfte dieser Welt vergeblich wünschen. Noch, finden die SZ-Autoren, ist es also gut, dass wir den Kapitalismus haben. Würde so wahrscheinlich nicht in der Taz stehen. Da versucht es dafür Barbara Dribusch mit einer Aufforderung zum Durchhalten, Motto in Lagerhaft cool bleiben. Gemeint ist natürlich die Pandemie. In der Pandemie kommt es jetzt darauf an, Nerven und Selbstverantwortung zu behalten. Das geht, behauptet Dribusch. Man kann, zitiert sie zunächst die Konkurrenz, natürlich einfach die Nachrichten nicht mehr einschalten. Ich bin raus, verkündete der Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer klickwirksam, sagte sich vom Nachrichtenstrom zu Corona los und schwärmte von seinem Weihnachtsurlaub auf Lanzarote, wo man im Restaurant dicht beieinander saß und über das Wetter sprach, nicht über die Pandemie. Dem setzt Dribusch ein »Hm« entgegen. Und dann die Überlegung, wer in der Jugend Bücher über Survival Training in Grenzsituationen gelesen hat, der weiß allerdings, dass es eine Verschärfung einer Krise bedeuten kann, wenn man die Wirklichkeit ignoriert. Es gibt, schreibt sie, nur die tägliche Verantwortung für das eigene Handeln in allen Details, um sich dann wiederum selbst zu entgegnen. Man kann natürlich auch alles sausen lassen. Auf nach Lanzarote, dort liegt die Inzidenz inzwischen bei 1572. Ach, so richtig glücklich macht in dieser Auswahl weder das Feuilleton noch die Serie noch die Literatur. Halten wir es also mit einem Satz aus dem Houellebecq-Sammelband, der lautet: Im Grunde genommen würde ich es vorziehen, wenn es kein Problem gäbe und damit auch keine Literatur, wenn wir alle herumtollen würden wie liebevolle Pudel. Dem Urteil von FAZ-Rezensent Niklas Bender zu diesem Zitat ist nichts hinzuzufügen. Es lautet: Wow.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.